Sabrina, und Alina sind schon voll lange beste Freunde. Alina erzählt Sabrina voll krasse Stories aus Hollywood.
Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben. Das alles und noch viel mehr erlebt ihr hier in der Albtraumfabrik.
Guten Abend aus Köln.
Und guten Abend aus Dresden.
Herzlich willkommen zu Albtraumfabrik. Ich bin die Sabrina.
Und ich bin die Alina.
Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Endlich, nach 38 Folgen, hat ja auch lang genug gedauert.
Herzlich willkommen. Es ist echt Zeit, dass ihr hier seid, denn mit uns verbringt man den besten Montagmorgen. Da startet man so richtig gut in die Woche rein. Wir haben super wichtige Informationen eigentlich so immer. Wichtige, super immer. Wichtige Sachen.
Wir bringen euch durch die Woche.
Genau, genau, genau.
Wie war's für dich, Alina? Die erste Woche in Dresden.
Ich bin jetzt seit genau einer Woche hier und komme so gerade über meinen Jetlag hinweg. Ich habe wirklich, das dauert so lange, bis man sich weil auch in L.A. habe ich so einen krassen Rhythmus, weißt du, so ich gehe eigentlich fast jeden Abend um die gleiche Zeit ins Bett, besonders nach Corona.
Mhm.
Und stehe eigentlich jeden Morgen um die gleiche Uhrzeit auf und dann wird das einfach alles so komplett durcheinander geschmissen. Und jetzt gerade komme ich so ein bisschen in den Rhythmus rein, dass ich morgens aufwache und direkt fit bin.
Mhm.
Und jetzt fange ich direkt.
Oh, jetzt bist du schon müde. Müssen wir Schluss machen, leider. Tut uns
und
leid.
Das war's für heute. Nee, aber ich bin total glücklich, hier zu sein. Ich habe noch nicht viel gesehen von Dresden. Also ich habe noch gar nichts geschafft eigentlich.
Mhm. Nur unterwegs, ne?
Ja.
Bei der Arbeit, ja.
Genau, ja. Also ich kann es jetzt auch sagen, ne? Und zwar spiele ich in dem Stück Winterspeck an der Komödie Dresden mit. Und da freue ich mich mega drauf. Und das fängt am 26.11. an für diejenigen, die vorbeikommen wollen. Wir haben also am 26. November ist die Premiere. Und dann haben wir ein paar Shows im November. Dann haben wir wieder eigentlich viele Shows im Dezember und dann auch nochmal im Januar.
Okay.
Und jetzt haben wir halt gerade Proben. Jeden Tag, eigentlich den ganzen Tag. Und das geht auch richtig ab. Also da muss ja direkt richtig, müssen wir da ran, weißt du, weil ich meine, so richtig viel Text lernen und alles.
Ja, ja, das
Choreo
ist sportlich
und dies
jetzt.
Und das. Und
26., das geht schneller, als du denkst.
Ich sag dir so hart, also wo ich wirklich körperlich anwesend war und 9-10 Stunden am Tag gearbeitet habe, also mein Kopf und mein Körper, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Und das merke ich auch richtig. Also ich wache morgens auf und habe Muskelkater im ganzen Körper und weiß eigentlich gar nicht
Sport
so richtig,
gemacht,
wovon.
Ne?
Also entweder es ist davon, entweder es kommt davon, dass ich einfach mehr gehe und mehr, also jetzt halt gehen, mit der Bahn fahren und so. Und dann, da machen wir ja auch so ein bisschen Choreo und Fitnesszeugs im Stück. Aber also das wären jetzt eigentlich nie Sachen gewesen, von denen ich dachte, dass ich Muskelkater bekommen würde. Aber ich merke das im gesamten Körper. Dass mir aber der ganze Körper morgens wehtut. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich so viel Pause hatte davor. Also besonders körperlich.
Ja, du hast ja immer zu Hause gearbeitet eigentlich nur. Und jetzt musst du
ja
immer zur Arbeit hingehen.
Genau.
Dann bist du da die ganze Zeit körperlich aktiv.
Den ganzen Tag stehe ich auf den Beinen.
Und dann nach Hause gehen. Und dann noch Jetlag.
Ja.
Das ist schon anstrengend.
Dann habe ich meistens abends oder morgens noch irgendwelche Sachen, die ich arbeiten muss für meinen eigentlichen Job sozusagen. Oder irgendwelche Meetings oder so. Aber es ist auch irgendwie ganz cool, weil das sind ja alles coole Sachen und das macht ja alles Spaß. Es ist nur so, dass ich mich gerade ein bisschen so eingrooven muss. Also morgen habe ich meinen ersten freien Tag eigentlich von der Komödie, aber da muss ich natürlich direkt wieder arbeiten. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, wenn die Proben vorbei sind, dann ist es ja auch wirklich nur, in Anführungsstrichen, nur noch die Shows und dann wird es sich etwas legen. Und bis dahin ist es jetzt halt einfach mal ein bisschen stressig. Aber es macht halt wirklich so viel Spaß.
Das glaube ich. Ja. Aber es ist, glaube ich, auch cool, wenn man so einen strukturierten Alltag hat, ne? Und ja. Es ist ja auch für eine absehbare Zeit. Also genau. Ich glaube, du kannst es richtig auch genießen, oder?
Ja.
Den Stress, also obwohl es anstrengend ist. Trotzdem ist es ja auch cool.
Es ist auch irgendwie krass so. Man ist aus L.A. gekommen, aus seinem Alltag, wo ich mal voll meinen Alltag hatte und bin hierher geflogen und dies und das Stress. Und ich bin jetzt voll hier im neuen, in einem neuen, komplett, alles ist anders. Ich habe nichts von meinen normalen Sachen. Ich fahre mit der Bahn, ich kenne mich mit der, ich weiß, welche Bahn ich nehmen muss, ich weiß, wo ich meinen Kaffee kriege, ich gehe zu Rewe. Das ist einfach irgendwie so, bin ich jetzt voll drin, da hatte ich gar keine Zeit drüber nachzudenken. Also man hat irgendwie gar keine Zeit drüber nachzudenken über alles, was jetzt anders ist, aber es ist alles hundertprozentig anders, weißt du?
Ja, aber es geht dann so schnell, ne? Du bist sofort drin und weißt Bescheid.
Direkt mit den neuen Leuten, direkt einen neuen Gruppenchat auf WhatsApp, also weißt du, so direkt die neuen Insider-Witze, die neue Arbeit, ist es irgendwie, und es sind auch alle total nett und ich liebe dieses Engagement. Und ich kann es echt kaum abwarten, dass es, also es ist, weißt du, wo wir gerade dabei sind, was mir auch noch mal aufgefallen ist, Schauspielen ist schwer. Also, weißt du, was ich meine? Das ist harte Arbeit vom Kopf her. Wirklich die Rolle, die man bekommt und den Text, den man bekommt, Sinn machen zu lassen für sich, für die Figur, für die Welt, bla bla bla.
Ich weiß das. Also, du bist ich glaube dir, das ist klar.
Du bist da wirklich den ganzen Tag am Arbeiten und denkst, und dann musst du dir die Sätze halt auch noch merken, also den Text.
Ja.
Und das ist schon cool, eine coole Herausforderung, auch mal wieder etwas zu machen, wo man dann eine Stunde, zwei Stunden auf der Bühne steht und das jetzt richtig einchoreografieren muss, anstatzt halt, was ich in den letzten zwei Jahren hauptsächlich gemacht habe, was halt 30 Sekunden, 60 Sekunden Videos waren, die ich an meinem Computer zusammenschneiden konnte.
Und wenn du dich vertan hast, fängst du nochmal neu an.
Genau.
Und jetzt musst du wirklich abliefern und da sein, wach sein, ne?
Genau. Mhm. Und wenn ich halt ein Video aufnehme und dann habe ich meinen Text und dann sage ich den halt und direkt danach, wenn mir das nicht gefallen hat, sage ich es halt nochmal. Mhm. So, weißt du? Dann, bis ich es so habe, wie ich es möchte. Und das geht halt nicht, wenn du es live machst. Und das ist nochmal schön, da so richtig, richtig reinzugehen und richtig diesen Schauspielmuskel zu trainieren.
Ja, ich liebe Theater und auch Musical oder alles, was auf der Bühne stattfindet, finde ich total cool.
Ja. Und ich hatte auch direkt eine richtig coole Erfahrung diese Woche an der Komödie Dresden, die unsere Welten zusammenfügt oder überschneidet. Denn eine junge Reporterin, Journalistin, hat mich interviewt. Die hat einen Artikel in der Dresdner Morgenpost geschrieben über mein Engagement an der Komödie Dresden. Und das war eine Albträumerin.
Was?
Ja!
Was für ein Zufall.
Ich weiß. Das, sie heißt Isabel.
Hi Isabel, liebe Grüße von uns.
Ja, genau. An dieser Stelle liebe Grüße von uns an dich, Isabel. Und es hat mich total gefreut, eine Albträumerin so persönlich kennenzulernen. Weißt du, was ich meine? Weil wir machen das jetzt seit fast einem Jahr. Aber wir machen das ja so, wir sehen ja nur uns gegenseitig, wenn wir es aufnehmen. Und wir sehen ja natürlich auf Podigy die wachsenden Zahlen der Zuhörer und sowas. Aber das ist ja trotzdem, das hat so eine... Und wir haben natürlich unsere Community auf Instagram und sowas alles. Aber so persönlich mal jemanden zu treffen, der dann sagt, ich höre euren Podcast und die hört auch euren Podcast. Und wir finden das total toll. Das war richtig, richtig schön, das einfach mal so...
Krass.
Ja, das war... Das hat es so nochmal so richtig besonders gemacht, dass wir das so durchziehen und dass wir einfach machen, was uns gefällt. Und dass es da Leute draußen gibt, denen das auch gefällt.
Das tut gut, auf jeden Fall, ja.
Ja.
Schön.
Ja, und den Artikel kann ich ja mal posten, der ist richtig schön geworden. Also habe ich ein Foto von gemacht aus der Zeitung, der ist aber auch online. Und dann kann ich den ja mal bei uns auf dem Instagram posten.
Ja, unbedingt.
Und das war meine Woche aus Holly Dresden. Hollywood.
Holly Dresden.
Dresdenwood. Dresdenwood.
Dresdenwood. Prost.
Prost. Ach man, ich freue mich schon so, wenn wir uns sehen.
Wir müssen uns unbedingt bald sehen.
Ja, das ist auch so,
Es ist so blöd, weil wir jetzt im gleichen Land sind. Eigentlich ja. So nah und doch.
Aha, doch so fern.
Doch so fern, genau.
Und ich meine, man lernt ja neue Leute kennen und so, aber es ist halt alles fremd und alles neu. Und das ist dann schon schön, wenn man mal mit was Familiärem sich umgibt. So. ja. Weißt du, was ich geguckt habe diese Woche? The Voice of Germany.
Und, wie fandest du es?
Ey, ich bin jetzt voll investiert. Ich find's.
Du hast so viele Serien geguckt.
Ja, Deutsche. Immer so abends 5 Minuten, bevor ich eingeschlafen bin. Und ich habe voll den Kulturschock. weißt du, was ich gestern Abend geguckt habe? Hm? Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber ich glaube, es war auf Sat.1, glaube ich.
Ja.
Und das war so wie Bachelor, aber nur mit Frauen.
Ja, ich weiß, was das war. Das war Princess...
Die Prinzessin
Princess
irgendwas.
Charming.
Princess.
Auf Vox.
Ja, genau. Ja. Das fand ich voll interessant.
Es ist super gut.
Also, das ist sowas nicht... Sowas wird es in Amerika nicht geben, ne? Alles nur Frauen.
Finde ich schade.
Und die... Total. Ich fand das total
Weil
interessant.
Weil das ist so sehr, sehr wertvoll. Das solltet ihr euch alle angucken. Einfach so interessant. Frauen... Ihre Sexualität, wie sie miteinander reden, wie sie miteinander umgehen.
Wie sie, ja. Und die waren dann auch alle so,
wirklich.
Also mindblowing. Die waren dann auch alle so verständlich und so, ja, ja, du solltest mit jedem mal Zeit verbringen, weil du musst ja denjenigen finden. Und dann dachte ich so.
Das wird's bei Bachelor oder Bachelorette, da wäre Mord und Totschlag, hör mal.
Ja, weil das ist ja eigentlich ein Widerspruch, emotional intelligente Reality-Stars.
Genau. Aber ich fand das auch so toll. Also ich habe das schon online alles gesehen, die ganzen Folgen. Die kamen vorab schon auf dem Streaming-Dienst. Und ja, also
ich war richtig, ich hätte direkt weitergucken können. Und zum Beispiel, was ich auch interessant finde, ist bei Bachelor und Bachelorette, das ist ja auch im deutschen Format so, aber auf jeden Fall auch im amerikanischen. Da machen die ja, also jetzt während Corona natürlich nicht so, aber normalerweise haben die ja voll den Aufwand, ne? Also die reisen ja wirklich sonst wohin und machen Helikopter-Sachen oder irgendwelche Abenteuer, ne?
Ja.
Die machen ja, haben ja so ein richtiges Budget
für Dates, ne? Und
um da so richtig Action reinzubringen, um auch den Anschauwert für den Zuschauer zu erhöhen, weil es dann so actionreich ist. Aber die waren ja einfach nur in Princess Charming. Die sind da, also eigentlich wie Big Brother, so ein bisschen, ne? Die sind da einfach nur in einer Location. Also ich habe jetzt nicht viel Pipapo gesehen, sondern hauptsächlich Unterhaltungen und die waren auf einem einfachen Date und danach war eine einfache Cocktailstunde oder wie auch immer. Ne? Das war alles sehr einfach gehalten. Ich denke mal, weil so ein Format natürlich auch nicht den gleichen Zuschuss bekommt, wie beziehungsweise das gleiche Budget bekommt, wie bei Bachelor, wo es dann Mann und Frau ist. Aber ich fand das so interessant. Das hat mich auch gar nicht gestört. Und also ich hätte das auch stundenlang weitergucken können.
Aber es gab nach der Sendung gab's einen Artikel, da wurde es total zerrissen, diese Sendung, und es wurde richtig unterirdisch abgelästert darüber, wie die Frauen reden und dass die ja auch nicht besser wären als Männer und sonst was. Also,
haben sie das behauptet oder... haben die sich angegriffen gefühlt, die Männer?
Ich weiß es nicht. Es ist halt wieder dieses, Frauen dürfen nicht so reden wie Männer und Frauen müssen sich anders verhalten und das gehört sich nicht, über Sex zu reden und sowas. Und also der Artikel wurde auch dann nach sofort runtergenommen, weil es einfach zu viele Beschwerden gibt. Einfach so, das finde ich so schade, weißt du, weil es ist wirklich eine richtig, richtig gute Sendung und es ist wichtig, dass so etwas im Fernsehen gezeigt wird, auch in den Mainstream-Medien gezeigt wird.
Man darf halt auch nicht vergessen, dass diese Lupe halt immer mehr draufgehalten wird bei Frauen. Also die Lupe wird ja nicht draufgehalten in einem Format, wo hauptsächlich Männer drin sind. Da sagt man doch nicht, ja, jetzt hat der das gesagt und dann hat er das gesagt und dann hat er darüber geredet und dann hat er sowas gesagt, das war politisch unkorrekt, das war sexistisch, aber sobald es Frauen sind, wird dann die Lupe drauf gehalten, wird alles auseinandergenommen und dann wird alles, auch das, was falsch ist, objektiverweise, ist dann falsch, weil es Frauen sind. Aber bei Männern...
Und es geht immer aufs Aussehen bei Frauen.
Genau.
Ne? Sieht zu männlich aus, ist ja keine richtige Frau. Ne? Also solche Sachen dann auch immer.
Ich habe heute ist irgendwie, habe ich, weil ich musste auf Facebook gehen, das heißt ja jetzt Meta,
Stimmt.
Ich bin nie auf Facebook, nie. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich habe meinen Account eigentlich nur, weil der teilweise mit Instagram verbunden ist. Und ich muss dann manchmal so Werbepartner freischalten für eine Kampagne. Ich weiß auch gar nicht, ich kann dir überhaupt gar nicht sagen, wofür und warum. Das ist dann nur meine Managerin, die schreibt, kannst du mal kurz auf Facebook gehen und den annehmen, weil dann kriegen die irgendwelche Analytic Insights oder so, ne? Weil Facebook ist und ja Instagram gehören ja zusammen.
Genau, gehört ja eh alles zusammen. Genau. Ja.
Und aus irgendeinem Grund ist da irgendwas, das auf Facebook stattfindet. Aber ich bin nie auf Facebook. Ich gehe da nicht drauf, ich gucke da nicht, ich poste da nicht. Alles, was da ist, das ist zufällig, weil es auch bei mir auf Instagram ist, so, ne? Und dann war ich ja aber halt heute, weil ich da irgendwas freischalten musste. Oder gestern Abend war das, ich weiß nicht mehr genau. Und dann war ich da in einem Artikel verlinkt, also in einem, den habe ich mal vor ein paar Jahren gemacht, da habe ich so als Testerin, also / Reporterin, bin ich nach Chicago geflogen von Los Angeles aus und habe dort für irgend so ein Lifestyle-Format aus Deutschland, also Vox, Besser Leben, ja, irgendwie sowas, Abenteuerleben, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben wir da so Pizza getestet in Chicago, ne, verschiedene Pizzen.
Ja.
Ja, und dann habe ich das gesehen, dass ich da drin verlinkt war irgendwie und dann habe ich da drauf geklickt und dann war das auf YouTube, war halt dieser, ich hatte das noch nie gesehen und dann habe ich da mal kurz reingeguckt, da dachte ich, ach, wie lustig, ne? Mhm. Und dann bin ich in die Kommentare gegangen auf YouTube, das soll man ja auch eigentlich nicht, ne? Also, habe ich aber natürlich gemacht. Und da waren dann halt auch so ganz neutrale, so Kommentare über die Pizza, Kommentare über das, Kommentare über meine englische Aussprache.
What?
Aber was mir, ja, also manche haben dann gesagt, endlich mal eine deutsche Reporterin, die Englisch kann. Und danach ging halt eine volle Diskussion los, die auch gar nichts mehr mit mir zu tun hatte, sondern einfach nur so, warum denkst du denn, dass deutsche Reporter Englisch sprechen müssten? Warum denkst du, dass die alle Sprachen so? Und dann haben die sich da gestritten. Und dann aber, was mir aufgefallen ist, war, so viele Männer haben irgendwas mit der Äußerlichkeit geschrieben. Obwohl das überhaupt auch gar nichts damit zu tun hatte, ne?
Es ging auch gar nicht um dich. Es ging ja um die Pizza, oder?
Nee, es ging gar nicht um mich. Es ging gar nicht um mich. Das war jetzt auch nicht irgendwie so, Alina Bock ist in Chicago, sondern unsere Reporterin Alina probiert das jetzt mal aus. So. Und ja, das ist doch eine heiße Schnitte, die Moderatorin. Da würde ich auch mal reinbeißen. Oder halt, ja, die macht das ja ganz gut, aber die muss mal ein paar Kilo zunehmen.
Oh nein.
Oder halt, ja, die hat ja zwei gute Argumente, da bin ich auch dabei. Oder viel zu dünn, als hätte die Pizza aufgegessen, hat die auf keinen Fall. Oder die geht mir total auf den Sack, weil die hat ein hässliches Gesicht. Oder also wirklich jeder Kommentar war so... Du kannst nicht einfach nur sagen, wie fandst du jetzt die Reportage oder... Oder manche haben dann nur gesagt, ja, die sagt ja Chicago, das heißt Chicago.
Ja, das stimmt, aber da muss ich ihnen recht geben. Tut mir leid.
Aber habe ich halt nicht. Ich habe gesagt Chicago.
Chicago, genau.
Und dann haben die auch so die Minutenzahl dabei geschrieben.
Ja,
ne? Haben die dann so 6:24 Chicago, das heißt Chicago. 7:24, warum stellt die so dumme Fragen? So, dann habe ich auch, bei manchen konnte ich mir dann nicht helfen. Ich meine, die Kommentare, die waren teilweise von vor 8 Monaten oder so. Aber dann habe ich so, welche genau? Welche Fragen genau? Oder einer hat geschrieben irgendwie, also eine ganz nervige Frau, aber Frau halt klein geschrieben. Und dann habe ich einfach nur so korrigiert und Frau groß geschrieben. Ich hoffe, dass die dann sehen, dass ich das war, weißt du? Dass das echte Menschen sind, über die da reden. Und, ich war halt so du kennst mich ja, mein natürliches Ich. Und ich habe auch mit den Leuten so ein bisschen rumgeschäkert, die ich so interviewen musste und so. Boah, ey, ja, die ist voll aufgedreht und voll dünn. Oder die ist, ja, die macht das ja ganz gut, aber die ist zu dünn. Ja, die macht das ja ganz gut, aber, keine Ahnung, die ist zu blond. Oh, die macht das ja ganz gut, aber das Gesicht. Weißt du, so jeder Kommentar musste irgendwie was aufs Äußerliche hinarbeiten, von den Männern her, ne? Aber von denen, die Namen waren halt irgendwie 3, 2, 4, 7 Schildkröte und so ein Comic-Bild.
Ja, genau.
Weißt du?
Das ist dann immer so.
So eine komplette Anonymität. Ja.
Das ist dann immer leicht, im Internet einfach irgendwas zu schreiben.
Genau.
Man muss sich ja nicht wirklich offenbaren. Aber sie würden dir das niemals ins Gesicht sagen, was sie wirklich denken.
Nee, wenn man sich gegenüber sitzen würde. Und vor allem, wir würden sowas niemals, ich habe da immer das Gefühl, ich würde sowas niemals erstmal denken. Ich denke jetzt nicht, ich sitze jemandem gegenüber und das Erste, was ich mache, ich scanne ihn von oben nach unten und sage, ja gut, du bist ein ganz netter Typ, aber du musst ein paar Kilo abnehmen oder zunehmen.
Ich glaube, aber das denken viele, gerade über Frauen. Guck mal, wie die rumläuft, guck mal, was die anhat, sowas. Ich glaube, das denken wirklich ganz viele. Aber dann ist es ja nochmal ein Schritt, da wirklich sich hinzusetzen, sich einen Account zu machen und dann da wirklich einen Kommentar ernsthaft abzugeben.
Ja, auch was in meinem Kopf wäre, bist du, dass du da sitzt und auf YouTube... Du guckst auf YouTube einen Artikel über Pizza. Du guckst das ganze Ding, das geht 13 Minuten lang oder so. Ich weiß nicht genau, wie lang das geht. Dann loggst du dich ein in deinem YouTube, nur um zu sagen, ich muss wohl mal ein paar Kilo zunehmen.
Als ob die Pizza gegessen hat.
Als hätte die Pizza. Ja, die kennen mich dann auch sofort, weißt du? Die wissen haargenau, ich bin bulimisch und keine Ahnung was.
Mhm. Die haben dich durchschaut, ne?
Mhm.
Ja.
Gut, stimmt ja auch.
Stimmt
alle.
Ja auch.
Ja, man sieht sogar in einem Schuss, wie ich so ich habe dann nicht gesagt, dass ich Vegetarierin bin. Ich habe dann immer eine Pizza genommen, da reingebissen und da hab halt die Salami so runtergemacht oder so, ne?
Mhm.
Weil ich wollte nicht kompliziert sein. Und man sieht das sogar in einem Schuss, wie ich einfach so das Fleisch da schnell runtermache und dann sage, lecker. Also die Deep-Dish-Pizza finde ich total gut. Anyway, wie sind wir da hingekommen? Bodyshaming, Internet-Trolls, egal was Leute über euch online sagen, besonders wenn es anonyme sind, das ist meistens eine größere Reflexion, keine Ahnung, von deren eigenen Unsicherheit oder warum sie sich selber nicht wertig fühlen in der Gesellschaft, das darf man auf jeden Fall nicht ernst nehmen. Aber trotzdem ist es komisch, so mehrere Kommentare auf einmal zu lesen, selbst wenn die alt sind, selbst wenn das überhaupt nicht ist, worüber ich mich selber definiere. Das ist trotzdem irgendwie so, du hast halt die repräsentieren halt irgendwie so diese fremde Masse, ne?
Ja, es macht schon was mit einem. Das kann ich schon verstehen, auf jeden Fall.
Es ist auf jeden Fall nicht cool. Man ist ja einfach nur sich selbst, weißt du?
Ja, genau. Du machst ja nicht bewusst irgendwas, sondern du bist da einfach nur, machst irgendeinen Job und es ist halt deine Persönlichkeit oder du verhältst dich halt so, wie du eben bist. Und dann sind da irgendwie tausende von positiven Kommentaren, aber es sind halt die paar wenigen negativen, die dich pieksen, ne? Die dir was ausmachen.
Ja, und man baut ja natürlich über die Jahre wirklich, also man lernt ja damit umzugehen und man lernt das zu verstehen und das nicht persönlich zu nehmen. Aber selbst wenn jemand dich überhaupt nicht kennt und dir auf der Straße entgegenkommt und sagt, ich hasse dich, du bist eine hässliche Alte, in dem Moment ist das so, du kommst in meinen Bereich rein, ich habe dich überhaupt nicht eingeladen, ich habe dich überhaupt nicht nach deiner Meinung gefragt, so lass mich doch in Ruhe mit deinem Zeug, mit deinen Problemen, so, ne? Mit deinen Lasten, so. Leg das nicht auf mich drauf. Aber es ist auf jeden Fall interessant, so.
Ja, aber ganz ehrlich, fuck it.
Fuck them all.
Wirklich. I don't give a fuck.
I don't give a fuck. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Aber anyway, auf jeden Fall Bachelorette gucken. Nee, wie heißt es? Princess Charming.
Princess Charming. Und du hast mich ja dazu gezwungen, noch Bauer sucht Frau zu gucken, ne? Das gucke ich nie eigentlich. Das interessiert mich überhaupt nicht.
Ich habe das zufällig gesehen. Beim Zappen bin ich auf RTL gelandet.
Dann bist
gelandet.
Du hängen geblieben.
So,
Dann warst du hin und weg.
Ich bin komplett hängen geblieben und war total fasziniert. Ich bin gar nicht drauf klargekommen auf das Format. Aber dann war das auch so, erst so war ich so empört ein bisschen auch, ne? So, ach, diese, diese Bauern, die sitzen da und labern eine Liste runter von die Frau muss dies, die Frau muss genau. das, die muss zu mir ziehen, die muss gut, kann die kochen, ja, kann die, kochen. Ist die mir eine gute Hilfe. Ja. Also wirklich dieses, für mich war das so dieses traditionelle, patriarchische.
Genau, so ist das auch. Deshalb gucke ich das auch nicht. Bis ja, jetzt.
Und dann genau. Und dann, aber auf einmal war dann eine Frauenbauerin, also eine Bauerin. Ich
Bäuerin.
Muss eigentlich nicht sagen. Ja, eine Bäuerin. Und dann dachte ich so, huh? Voll woke von denen.
Ja.
Ich gebe noch mal eine Chance. Und dann waren da auch so, und dann, was mich dann auch so fasziniert hat, war, dass da so viele Frauen waren, die sich darauf gemeldet haben, die in meinen Augen voll cool waren.
Die Frauen waren alle super, ne? Wirklich.
Ja, und die sahen auch alle so, die haben sich so cool gekleidet und die so zurechtgemacht und die sahen alle voll gut aus und ich war dann einfach nur fasziniert davon, dass sie das alle so ernst nehmen und da so mitmachen und dann dachte ich, das muss ich mir jetzt aber mal angucken. Und dann wirklich, was mir aufgefallen ist, also die Männer teilweise so, ja, also, dann melke ich die Kuh. Und die Frau so, ja, also ich gehe gerne in Kunstgalerien und da. Und das finde ich aber auch gut mit Kühe melken und ich komme auf jeden Fall gerne auf deinen Bauernhof. Und so, der sitzt da und hat da vier Frauen vor sich sitzen, die alle überqualifiziert sind für den Job. Eigentlich, ne? Und der so, ja, aber also weit kann ich nicht fahren, weil meine Mutter, die ist auch da und genau. Ich muss ja die Kühe melken und also Kunstgalerie kann ich jetzt nicht.
Bist du dann jedes Wochenende weg?
Die so, nein, das ist nein, einfach nur was, wofür ich mich so. Interessiere und das.
Nee, da sind ja dann auch Ältere oder so, ne? Also so ja. total bunt gemischt und das, ich finde das irgendwie total toll. Und die eine Frau, die hat ja dann auch gesagt, also ich möchte nicht meinen Job aufgeben. Ich möchte, das wird erstmal am Anfang eine Fernbeziehung sein. Ja. Aber das wollte er dann halt nicht, ne? Weil klar, als Bauer kann man auch nicht einfach so seinen Hof da alleine lassen und dann jetzt am Wochenende.
Ja, das Format heißt ja auch Bauer sucht Frau. Genau. Ne? Ich meine, darum geht es ja auch letztendlich. Also da lassen die sich ja drauf ein. Aber ich, das, was du gerade auch schon gesagt hast, was ich so rührselig finde, ist einfach die Ehrlichkeit. Mhm. Das sieht man auch selten in Dating-Shows, weil ich glaube, in vielen Dating-Shows, wo dann so zum Beispiel Bachelor und Bachelorette, da ist das halt immer dieses Show, da ist so viel Show dabei und Leute gehen auch in die Sendungen und weil sie wissen, sie sind dann in diesem Bachelor,
um bekannt zu werden, ne?
Genau. Und um Reality Stars zu werden und ich habe das Gefühl, bei so Sachen wie bei Bauer sucht Frau, die sind wirklich, wirklich da, um jemanden zu finden. Also die haben gar keine Ambitionen, jetzt in die Sendung zu gehen und danach eine Karriere daraus zu machen.
Die sind auch oft schon sehr, sehr lange alleine, also und das ist so deren letzter Hoffnungsstrang, ne?
Und du merkst das, also sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen merkt man einfach, da ist einfach so eine Ehrlichkeit drin und das ist so rührselig und das ist einfach irgendwie so, da. Also ich habe da auch mehrmals geheult, also ich habe mich mehrmals aufgeregt, mehrmals geheult, dann fand ich das gut mit der Bäuerin, also ich habe da alle Emotionen durchgemacht bei dem Format, weil ich bin ja so eine Heulerin.
Ich weiß, du bist extrem. Am Heulen.
Direkt, wenn das so ehrlich und so richtig rührselig ist. Und, oh ja, Gott. Ja. Die beiden sind so einsam und jetzt haben sie sich gefunden. Und ich bin auf jeden Fall extrem fasziniert von dem Format.
Ja, ich dann jetzt auch. Jetzt gucken wir es jede Woche zusammen.
Ja, und dann könnt ihr aber gerne mit uns mitgucken und uns eure Meinung sagen. Achso, wo wir gerade davon reden, weißt du, was die Frage ist, die ich bekommen habe diese Woche? Also, hast du denn einen Freund? Nein.
Ah.
Habe ich nicht. Ah, bist du denn lesbisch?
Oh! Ja, stimmt. Muss ja dann.
Das ist die nächste Möglichkeit. Das ist das nächstlegende, die beste Erklärung eigentlich. Ich meine, ich fühle mich geschmeichelt irgendwie auch, ne?
Ja, wenn du lesbisch wärst, dann hättest du vielleicht weniger Probleme, Partnerin zu finden.
Ganz ehrlich?
Weil da gibt's tolle Auswahl.
ganz ehrlich, ich wünschte, ich wäre lesbisch. Aber ich weiß auch, dass das eine schwere Aussage ist, weil natürlich viel Schmerz und viel die Erfahrung, lesbisch zu sein, ist auch nicht einfach. So, ne, ist leichter gesagt als getan. Aber ich wünschte, ich müsste mich nicht mit Männern umschlagen. So meine ich das.
Das klingt ganz schrecklich, ganz traurig. Aber ich
wünschte.
Aber es ist wahr. Weil es gibt so viele tolle Frauen draußen, die Single sind.
Mhm. Ja. Und ich weiß ja auch, ich verstehe ja auch das Konzept, so eigentlich zu sagen, ich stehe auf Männer und auf Frauen, ist wahrscheinlich irgendwann gar nicht mehr eine Sache. Also, wieso sagt man das eigentlich? Also, es kommt ja aufs Menschliche an, ne? Da geht ja unsere Gesellschaft hin. Das verstehe ich auch theoretisch.
Mm-mm.
Theoretisch verstehe ich das, aber praktisch fühle ich mich halt zu Männern hingezogen. Also, ich kann mir gar nicht vorstellen.
Ja, aber das kann man sich ja nicht aussuchen. Das ist ja, angeboren. Entweder bist du homo oder hetero oder whatever. Gar nichts, oder?
Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass in der Zukunft die Generationen sagen, ja, aber selbst das ist, also, debatable.
Das würde ja aber dem widersprechen, also das würde ja bedeuten, dass man es umerziehen kann. Also das würde ich jetzt mal sagen,
nicht
das hat
erziehen,
die Vergangenheit
nicht erziehen,
bewiesen,
aber
dass es nicht geht.
Aber okay, nee, was ich in Frage stelle, ist zum Beispiel, was an Männern zieht dich an und könnten die Qualitäten fluide sein? Also weißt du, was ich meine? Also von der anderen Seite, aber ist jetzt zu viel.
Geht zu weit.
Also ich persönlich glaube es nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass da jemand kommt in der Zukunft und sagt, you had it all wrong.
Ja, kann sein. Guck
also,
mal,
weißt,
wie
was
sich
ich meine?
Die Welt entwickelt hat.
Ja.
Was es heute gibt, wo wir vor 50 Jahren nicht mal zu träumen gewagt haben.
Und damit will ich nicht sagen, dass man sich aussucht im Sinne von, also schwule oder lesbische Menschen suchen sich aus, das
nee,
zu sein. Und
aber
so.
Wahrscheinlich verändern sich auch die Geschlechterrollen einfach. Und dann ist ein Mann nicht mehr so ein Mann, wie er heute ist. Oder eine Frau nicht mehr so eine Frau, wie sie als Stereotyp gilt. Ja.
Aber in der Welt, in der wir jetzt zurzeit leben, leider wahrscheinlich.
Ich glaube, es ist auch die Generation, weil unsere Generation ist wahrscheinlich, die hat Männer, die nicht zu unseren Werten passen, weil Frauen einfach eine ganz andere Entwicklung durchgemacht haben in unserer Generation, die Männer noch nicht mitgegangen sind.
Die sind noch nicht mitgekommen.
Ja, genau. Das ist irgendwie schwierig.
I'm sorry.
Vielleicht
ja,
ist es bei den Jüngeren
schwierig.
Anders. I don't know. Mhm. Ich hoffe, ich wünsche es ihnen.
Please, also sagt, falls wir jüngere HörerInnen haben, bitte sagt uns Bescheid.
Sollen wir denn jetzt zu dem eigentlichen Thema mal kommen?
Ja.
Heute erzähle ich dir mal wieder eine Story.
Ja, ich freue mich.
Und zwar möchte ich dir heute von Bruno Lüttke erzählen.
Oh, wer ist das?
Bruno Lüttke galt lange Zeit als der schlimmste Serienmörder der deutschen Kriminalgeschichte.
Shut up!
Er gestand 84 Morde,
oh,
wurde aber nie verurteilt.
Warum nicht?
Ja, das fragst du dich jetzt, ne? Da bist du direkt suspicious.
Möchte ich direkt wissen, was ist da schiefgelaufen?
Wissen, ne? Über ihn wurde sogar 1957 ein Spielfilm veröffentlicht mit dem Titel Nachts, wenn der Teufel kam.
Oh.
Am Ende des Trailers sagt der Sprecher, jedes Mädchen, jede Frau, jede Mutter muss diesen Film sehen. Für sie ist er gedreht worden.
Oh, okay.
Ich verlinke euch den Trailer, dann könnt ihr euch ihn selber anschauen. Der Film verhalf Mario Adorf zu seinem großen Durchbruch.
Oh.
Und er wurde sogar für einen Oscar nominiert als bester fremdsprachiger Film.
Hat Mario Adorf den Kriminellen gespielt?
Mhm.
Oder den Kommissar?
Den Kriminellen, genau.
Mario Adorf fand ich ja immer ganz toll.
Ja,
ne?
Fandest du?
Ja, weil meine Mutter hat den immer ganz so. Ne?
Okay.
Und wir haben immer zu Weihnachten Fanta Girard geguckt.
Oh, da hat er mitgespielt?
Ja.
Ah, okay.
Hast du das schon mal geguckt, Fanta Girard?
Ich kenne das nur von dir und von deinen Erzählungen, weil du hast früher immer davon erzählt.
Bitte, wenn irgendjemand da draußen Fanta Giron kennt und Fanta Giron geguckt hat zu Weihnachten, könnt ihr euch bitte bei mir melden, weil langsam habe ich das Gefühl, ich und meine Schwester sind die einzigen, die das kennen. Als würde das in so einem Paralleluniversum gar nicht existieren.
Ja.
Brigitte Nielsen hat da mitgespielt. Vor ihren...
Never ever, stimmt das?
Doch, Brigitte Nielsen vor ihren 57, das ist so eine italienisch-deutsche Produktion.
Das, du verarschst
Nein, Brigitte
jetzt.
Nielsen hat da mitgespielt. Und Mario Adorf, das ist eine italienisch-deutsche Co-Produktion. Und Brigitte Nielsen, das war nämlich bevor die ihre Hollywood-Zeugs da hatte und ihre 100 Millionen, 1000 Operationen und so. Die hat das auch echt gut gemacht. Mhm, siehst du? Ich sag schon mal, siehst du, hast noch gar nicht richtig nachgeguckt. Ja!
Brigitte Nielsen spielt die schwarze Hexe.
Und die hat das richtig gut gemacht.
Und Mario Adolf den König. Mhm.
Ja.
Unfassbar.
Und dann die drei Töchter. Und eine von denen ist nämlich Fanta Giron.
Toskanisches Volksmärchen.
So, Sabrina, das gucken wir. Ich habe die DVD, meine Schwester hat mir die DVD geschenkt. Ich habe keinen DVD-Player, aber wir gucken das.
Oh, das ist genau sowas wie...
Das ist super, ist das.
Mit der Aschenbrödel-Geschichte.
Ich glaube, du kannst dich überraschen. Ich glaube, du musst dafür offen sein und vielleicht...
Ich lasse mich drauf ein.
Okay.
Dann gucken wir es zusammen.
Okay. Yes. Okay.
However, back to the story.
Ja. Mhm. Mario Adorf.
Genau. Wer war überhaupt Bruno Lüttke? Mhm. Bruno Lüttke wurde am 3. April 1908... in Berlin-Köpenick als viertes Kind von insgesamt 6 Kindern geboren. Sein Vater besaß eine Wäscherei, aber das Geld, das reichte nicht wirklich zum Überleben. Er wuchs also in armen Verhältnissen auf und er besuchte eine Hilfsschule. Eine Hilfsschule, so nannte man früher Sonderschulen, für Kinder, die besondere Förderung brauchten. Denn Bruno hatte eine Intelligenzminderung. Also er war geistig zurückgeblieben. Er war halt auch bekannt als der Dorftrottel in Anführungszeichen und er wurde immer nur der dumme Bruno genannt.
Oh.
Mhm. Herr Bruno war auch bei der Polizei bekannt, weil er ständig irgendwas klaute und aufgrund seiner Intelligenzschwäche war er aber unzurechnungsfähig und konnte somit nicht bestraft werden. Aber er wurde halt dauernd erwischt und die Polizei, die hat ihn dann immer ermahnt und ließ ihn dann laufen. 1940 im Mai wurde Bruno zwangssterilisiert im Rahmen des Gesetzes zur Verhütung erkrankten Nachwuchses.
I'm sorry.
Also 1940, wir sind im Dritten Reich, mitten im Nationalsozialismus. Und da gibt es eben solche Gesetze, die es erlauben, dass Menschen sterilisiert werden, damit ihre Gene nicht weitergegeben werden können. Mhm. Darunter fielen auch zum Beispiel psychische Krankheiten wie Depressionen, Schizophrenie, auch bei Epilepsie oder
also
Krampfanfällen.
Heutzutage wären wir alle gefickt im Dritten Reich.
Ja, auf jeden Fall. Also da gäb's dich nicht, hör mal. Wärst du weg vom Fenster.
Ja, obwohl ich blonde Haare und blaue Augen habe.
Oh, das reicht nicht.
Mm-mm.
Das reicht nicht.
Mm-mm.
Also auch zum Beispiel, wenn es eine erbliche Blindheit oder Taubheit gab, konnten diese Menschen halt...
Einfach sterilisiert werden,
zwangssterilisiert werden. Ja, genau, das wurde dann per Gesetz angeordnet.
Fuck.
Und dann haben die gesagt, nee... Weil die Nazis, die wollten halt alles, was besonders oder außergewöhnlich ist, ausrotten. Also alles, was nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht, um die Rasse reinzuhalten.
Die gesellschaftliche Norm, die von ihnen als Gesellschaft, als Norm bestimmt wurde, die Wichser.
Also alles, was anders war als sie selber.
Mhm. Klar.
Diese Vollidioten.
Mhm.
Dann am 29. Januar 1943... wird die nackte Leiche der 51-jährigen Frieda Rösner von Kindern beim Spielen im Köpenicker Stadtwald gefunden. Der junge Kommissar Heinrich Franz übernimmt die Ermittlungen zu diesem Fall. Dann ermittelt, kommt dann wochenlang nicht weiter und dann fällt ihm auf einmal der dumme Bruno ein, der gerne mal als Spanner durch die Gegend zieht.
Okay.
Brunos Nachbarn und Familie, die sagen aber, dass Bruno keiner Fliege was zuleide tun kann. Und auch seine Polizeikollegen, die sagen, also irgendwie kann das nicht sein. Mhm. Der Bruno, der lässt vielleicht gerne mal was mitgehen, aber der ist kein Mörder.
Ja, wenn man denjenigen kennt, ne? So, das ist so dieses, ich kenne denjenigen, der würde das nie machen. Aber so ist es halt, so funktioniert es halt nicht, ne?
Ja, so hat auch der Kommissar gedacht. Mhm. Der Nazi-Kommissar, der lässt sich nämlich auch nicht davon beeindrucken. Mhm. Der bestellt den Bruno im März 1943 zum Verhör. Mhm. In den Verhören ist, ich sag's nur mal am Rande, die führt er immer alleine mit Bruno. Da ist nie einer seiner Kollegen bei. Und dann gesteht der Bruno ihm, dass er seit 1924 insgesamt 84 Morde begangen hat.
Was?
Und er gibt sogar Morde in Hamburg, Thüringen und München zu.
Seit zehn Jahren. Mm-mm. Wann war das?
24 bis 1943. Also in 20 Jahren.
Ungefähr. 20 Jahre lang hat er Leute ermordet?
Mhm, sagt er.
Okay.
Unter vier Augen mit dem Nazi-Kommissar.
Oh.
Du fragst sie jetzt vielleicht...
Wollte der ein paar Morde aufklären, die unaufgeklärt waren?
Du fragst sie vielleicht, wie ist das denn überhaupt möglich, dass einer mit geminderter Intelligenz durch ganz Deutschland tingelt in den 40er Jahren und in einer Tour Menschen umbringt?
Ohne gefasst zu werden.
Ohne gefasst zu werden, obwohl er vorher auch immer für jeden Diebstahl erwischt wurde.
Ja.
Also da kann der Kommissar aber nur müde lächeln und sagen, einem Mörder ist alles zuzutrauen. Okay. Der Kommissar Franz, der hat wahrscheinlich an seine Karriere gedacht und hat sich gedacht, also wenn ich das schaffe, 84 Morde aufzuklären... Dann bin ich der King in der Polizei.
Und ich wollte hier auch noch mal ganz kurz sagen, dass es mittlerweile, also heutzutage, weiß man ja über einige sehr fragwürdige Methoden. Also besonders, ich höre das immer wieder in amerikanischen True Crime Podcasts, aber das ist ja sicherlich wahr für... Also kann ich mir auch ganz besonders vorstellen, länderübergreifend, besonders in Deutschland. Besonders damals in den Zeiten... dass die Polizei, das Ziel war es, ein Geständnis zu bekommen, egal wie. Und psychologisch gesehen, wenn du jemanden lange genug dort behältst und immer wieder sagst, wenn du jetzt einfach nur sagst, so und so, dann lassen wir dich nach Hause gehen. Wenn du jetzt einfach nur sagst, du hattest da was mit zu tun, dann lassen wir dich gehen. Und dann lassen sie den stundenlang da sitzen oder... quälen den, foltern die, also psychologische Folterei. Das darf man nicht unterschätzen, ne? Dass die wollten einfach nur Geständnisse von Leuten. Und wenn Leute dumm sind, also wie sagt man, was ist der politisch korrekte Begriff?
Intelligenzgemindert, kannst du sagen.
Intelligenzgemindert sind, die glauben das ja dann auch, dass sie dann sagen, okay, dann sage ich, das haben wir ja schon auch in mehreren Dokumentationen und so gesehen, ne? Das wollte ich Ihnen nur mal ganz kurz anmerken.
Der Kommissar Franz jedenfalls, der ist dann mit dem Bruno, also der hat dann geguckt, was haben wir hier für ungeklärte Mordfälle auf der Liste. Dann hat er gesagt, komm Bruno, du warst doch da, mein Freund. Komm, wir fahren da jetzt mal hin. Dann ist er immer mit dem zu den Tatorten gefahren.
Nein.
Hat ihn dann quasi die Szenen nachspielen lassen und dann hat er Fotos von dem gemacht als Beweis.
Nein! Sabrina, hör auf! Der ist kriminell. So,
und dann... hör mal, der ist ein Nazi.
Ja, okay.
Was glaubst du, was der war? Dann hat er auch gesagt, er hat Morde in Hamburg begangen sogar, obwohl er in Berlin ist. Die Hamburger Polizei, die war aber ein bisschen am Zweifeln. Die haben so gesagt, also irgendwie passt das nicht zu dem, was wir hier rausgefunden haben in unseren Ermittlungen. Also irgendwie kann das nicht sein, dass es der war. Ja, und dann hat der Kommissar Franz halt ein bisschen Angst bekommen. Er hatte in der Zwischenzeit auch schon dem obersten Polizeichef Heinrich Himmler Bescheid gesagt, dass er hier einen großen Fisch an der Angel hat.
Oh no.
So, und dann haben die gesagt, okay, wir machen hier lieber kein Gerichtsverfahren, weil wenn der Bruno dann noch sein Geständnis widerruft und dann noch die Hamburger sagen, das kann gar nicht so gewesen sein, dann sind wir richtig am Arsch. Mhm. Dann hat er das, hat der Himmler das zur Geheimsache erklärt.
Oi.
Und hat niemandem davon erzählt. Die Zeitungen durften nicht darüber berichten und niemand, also die Öffentlichkeit, hat darüber nichts erfahren.
Wow.
Dann haben sie gesagt, okay, wir erfährt keiner von, machen kein Gerichtsverfahren. Stattdessen haben sie den Bruno dann ins Kriminalmedizinische Zentralinstitut der Sicherheitspolizei nach Wien überstellt. Hör mal, und die haben sich gefreut. Die haben sich die Hände gerieben.
Die so, ja, endlich haben mal was zu tun hier, sonst siehst du mir immer nur rum und essen Kuchen.
Mit dem können wir richtig tolle Experimente machen. Mit einem schwachsinnigen Mörder.
Oh,
das perfekte
nein.
Versuchskaninchen.
Oh nein.
Mhm. Das kennen wir ja auch schon aus dem Nationalsozialismus. Mhm. Experimente mit Menschen, die haben ja auch zum Beispiel mit Zwillingen Experimente gemacht. Also eigentlich mit allem, was außergewöhnlich war.
Mhm.
Dann haben sie zum Beispiel auch einen Gipsabdruck gemacht von dem Kopf von Bruno, weil sie halt beweisen wollten, dass man ihm schon ansieht, dass er das Böse in sich hat.
Oh nein.
Mhm. Dann haben sie ganz viele Experimente gemacht und 1944 im April ist er bei einem der Experimente vermutlich ermordet worden.
Nein!
Offiziell starb er unter ungeklärten Umständen, aber...
Und man weiß gar nicht genau, woran er starb. Also, was ist die Todesursache?
Also, irgendwas mit Herzversagen war die Todesursache, aber wie er wirklich gestorben ist, das ist ungeklärt bis heute. Und es gibt auch keine Akten dazu. Es gibt also, aber halt Akten des... dass Experimente gemacht wurden. Das ist aber alles so allgemein gehalten, so von wegen, wenn man mit vergifteter Munition auf jemanden schießt, dann stirbt der. Und der Tod tritt ungefähr nach 50 bis 80 Minuten ein. Aber es ist halt nicht so eindeutig, dass man etwas belegen kann. Ja.
Wow. Ekelhaft. Schrecklich.
Ja.
Fürchterlich. Fürchterlich, dass sowas, also besonders natürlich zu der Zeit ist das einfach unter diesen Regenschirm-Nazi-Dasein und was gab es damals für Regeln und was waren das für schreckliche Menschen, ja. Und dass das alles offiziell, gesetzlich, also stattgefunden hat, ne? Das ist von der Regierung abgesegnet, das ist Research, das ist Wissenschaft und dadurch wurden diese schrecklichen, fürchterlichen Dinge getan, die dann einfach mal abgesegnet wurden. Aber also erstens stellt das Regeln generell in Frage, wer hat die festgelegt und warum und wozu dienen die und sollen wir denen einfach nur folgen? Und zweitens, sowas findet immer statt, immer. Gibt es Regeln, die Leuten, individuellen Personen eigentlich schaden, um dem Größeren in irgendeiner Weise zu dienen? Und das muss man eigentlich immer hinterfragen.
In jedem Zeitalter, ne?
Ja, also in jedem Zeitalter.
Heute. Und wir wissen es noch nicht.
Das hat heute einfach nicht aufgehört. Also hat es nicht.
Das stimmt. Ja, nur weil etwas legal ist oder dem Gesetz entspricht, heißt es noch lange nicht, dass das in Ordnung ist.
Das Gesetz ist nicht so heilig, wie wir denken. Da sitzen Menschen, die festlegen, aus Gründen, warum sie die festlegen. Und Menschen versagen. Also, so viel dazu.
Ja, so viel dazu. Der Kommissar Heinrich Franz, der musste übrigens 1944 an die Front und ist im Krieg gestorben. Ja, Karma is a bitch, ne, würde ich sagen. 1950 gelangt der Fall dann in die Medien, also nachdem das Dritte Reich vorbei ist.
Gefallen ist.
Genau, kommen alle Informationen an die Öffentlichkeit und einige Zeitungen berichten über den größten Serienmörder aller Zeiten, in Anführungszeichen.
Oh nein.
Sie bezeichnen ihn als Bestie in Menschengestalt. Die Zeitungen schreiben, Bruno sah aus wie ein Neandertaler, wie ein Menschenaffe oder ein Gorilla. 1957 kommt dann der Film Nachts, wenn der Teufel kommt raus. Mit Mario Adorf in der Hauptrolle als Bruno Lüttke. In dem Film wird Bruno als Einzelgänger dargestellt, als so eine Art Landstreicher, der von Stadt zu Stadt zieht und immer wieder Frauen umbringt.
Ach, du
und
Scheiße.
Die Nazis vertuschen dann das Ganze im Film und sind somit auch die Bösen, weil sie der Gesellschaft verschweigen, dass über 20 Jahre ein Mörder frei rumlaufen konnte. Brunos Schwestern haben vergeblich versucht, den Film zu verbieten. Sie haben gegen den Film geklagt, weil Bruno ja nie verurteilt wurde. Der Richter, der ein ehemaliges Mitglied der NSDAP war, der meinte aber, dass aus den Akten ganz klar hervorgeht, dass Bruno ein Mörder war. Deshalb wird die Klage abgewiesen und der Film entwickelt sich zu einem Riesenerfolg.
Natürlich. Natürlich, warum sollten die Leute das auch in Frage stellen, was ihnen da präsentiert wird? Also, das machen wir ja auch nicht eigentlich, ne? Ja.
Ja, und erst in den 90er Jahren beschäftigen sich erneut Wissenschaftler mit dem Fall und decken dann eben auf, dass der Kommissar durch Suggestivfragen und durch Nachhelfen an Brunos Geständnisse gekommen ist, indem er ihm vorgespielt hat, hör mal, Bruno, wir sind doch Freunde. Komm, du warst doch da. Du hast die doch getroffen. Du hast ihr doch die Hände um den Hals gelegt. Dann hast du doch zugedrückt. Komm. Irgendwann sagt dann Bruno ja und...
Ja, weil man darf auch nicht... Weil diese falschen Geständnisse, das ist schwer zu verstehen, ne? Wieso will jemand was zugeben, was er nicht gemacht hat? Weil man psychisch gequält wird und weil einem gesagt wird, wenn du jetzt einfach nur sagst, du hast das gemacht, dann darfst du nach Hause.
Genau.
Dann darfst du gehen, dann bist du frei. Also, dann sagt er, ja, ich habe das gemacht, dann komme ich nach Hause und dann können wir dann mit dem Rest umgehen. Der hat ja auch nicht die Intelligenz, überhaupt über Konsequenzen nachzudenken. Also,
genau.
Das ist echt krass, wie oft das passiert ist in der Geschichte von Geständnissen.
Und die Schwestern haben auch gesagt, dass Bruno ihnen erzählt hat, dass der Kommissar gesagt hat, wenn er nicht die Wahrheit sagt oder wenn er das jetzt nicht zugibt, dann wird er erschossen. Also sie haben ihm offensichtlich auch gedroht.
Richtig krass. Aber also die in den 90ern haben das dann quasi rausgefunden, ne?
Die haben sich die...
Was da schiefgelaufen ist.
Die haben sich die ganzen Akten nochmal angeguckt und haben halt auch dann geguckt, die Morde, die er angeblich begangen haben soll, passt das überhaupt? Und dann haben sie halt total viele Ungereimtheiten auch gefunden. Und sie haben auch rausgefunden, dass Bruno zum Beispiel nur ein einziges Mal in seinem Leben Berlin verlassen hat. Nämlich auf einer Ferienreise, als er noch ein Kind war. Also,
was?
Ja, er konnte auch weder lesen noch schreiben. Und er wusste auch überhaupt nicht, wie man sich jetzt eine Fahrkarte für einen Bus oder den Zug kauft.
Och man, der Arme, ey.
Ja, genau.
Ist er in die Hände von diesem ekelhaften Nazi-Arschloch gefallen.
Genau. Und es passt halt auch überhaupt nicht zu der Vorgeschichte, ne? Der wurde andauernd beim Klauen erwischt, dafür war er zu dumm. Aber um 20 Jahre durch Deutschland zu ziehen und dann jedes Mal mit Mord davon zu kommen, das soll er dann geschafft haben? Sehr unwahrscheinlich.
Man hat also gar keine Ahnung, wie diese Frau, für die er zuerst angeklagt wurde, letztendlich, klar, dann war es zu spät, das wirklich rauszufinden. Ne? Die haben ja dann einfach aufgehört zu suchen, weil die dachten, ja, wir haben jetzt den
hier.
Ja,
genau, also das konnte man auch nicht mehr recherchieren dann. Und da waren halt auch so Morde bei, die wurden halt in Wohngegenden begangen oder sogar in Wohnhäusern. Mhm. Also wie soll er das gemacht haben? Glaubst du, er ist da einfach reinmarschiert und niemand hat ihn gesehen? Ist da eingebrochen?
Nee.
Also, das kann einfach nicht sein. Aber er war halt einfach der perfekte Täter, weil er passte nicht in die Gesellschaft. Er sah anders aus als normalerweise. Er hatte eine niedrigere Intelligenz als normale Menschen, in Anführungszeichen. Und somit passte das wieder in ihr Bild. Wir gliedern alles aus oder wir rotten alles aus, was anders ist. Und somit rotten wir halt auch Kriminalität aus und das Böse sozusagen. Aber heute ist bewiesen, dass Bruno kein Mörder war.
Oh, wie tragisch.
Total, oder? Und ich habe hatte noch nie von diesem Fall gehört. Also das ist auch so krass, oder? Dass das nicht in jedem Geschichtsbuch steht und dass es nicht...
Also es ist eigentlich umgekehrt, ne? Sowas wird halt immer, ja, da hat ein, der Franz hat halt einen Fehler gemacht und aber das System war, das System hat das unterstützt.
Ja, und die Gesellschaft war so einfach so, ne?
Die Gesellschaft, das System, alles, das wurde unterstützt und das ist ein perfektes Exempel dafür, wo wir nicht mehr hinwollen und was eventuell heute immer noch passiert. Und Leute, die Ausnutzung von Machtpositionen und die Ausnutzung von Menschen in Randgruppen etc. etc. Das repräsentiert eigentlich alle Probleme, die es heutzutage genau noch so in der Gesellschaft gibt. Aber wir kriegen es halt nicht mit. Und wenn wir es tun, klar, dann geht's rund. Aber
genau, es ist heute nicht mehr rechtens, aber trotzdem passiert es noch. Und steckt vielleicht noch in uns drin, unterschwellig, ne? Also
ja, und auch heute gibt es noch Dinge, die rechtens sind, die wahrscheinlich nicht so ganz okay sind. Auf wie zum Beispiel, ich kann jetzt halt für Amerika sagen, also man sagt immer, die Sklaverei ist vorbei, aber ist es eigentlich nicht wirklich, weil Gefängnisse sind privat finanziert und viele Menschen sitzen im Gefängnis für zum Beispiel den Besitz von Marihuana. Für ihr Leben lang. Das sind meistens Schwarze. Und im Gefängnis werden sie dafür benutzt, Dinge herzustellen, die draußen auf dem freien Markt verkauft werden, aber sie werden dafür nicht bezahlt. Also es gibt immer noch Gesetze, die, die total überhaupt nicht okay sind.
Auf jeden Fall, ja. Gibt's viele Beispiele, auch in Deutschland. Aus der heutigen Zeit. Und auch so schlimm für die Familie, ne? Also mittlerweile sind halt seine Schwestern alle tot und die haben halt nie mehr erfahren, dass er rehabilitiert wurde, ne? Also sie sind von dieser Welt gegangen mit dem Gedanken, dass alle Welt denkt, dass halt ihr Bruder ein Mörder war, was gar nicht stimmte.
Das hat ihr Leben ja sicherlich auch extrem beeinflusst. Und Freunde und Familie und das ist halt ein richtiges Leben, ne? Das ist ein echtes, das sind so viele Menschenleben, die da wegen eines Egos oder wegen eines, ich meine der...
Einfach ekelhaft, was die gemacht haben.
Das ist kriminell, das, was der gemacht hat, dieser Franz, das ist kriminell.
Ja.
Das ist Betrug, das ist...
Und es war damals schon kriminell.
Ja.
Zu der Zeit war es schon kriminell. Aber er hat es halt alles vertuscht, ne? Und die anderen Nazis haben ihn halt gedeckt.
Wow.
Im August dieses Jahres wird Bruno mit einem Stolperstein geehrt von Mario Adorf und dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, den sie vor Brunos damaligem Haus verlegen. Ist eine späte Wiedergutmachung des Schauspielers, der Bruno halt als Monster der Öffentlichkeit präsentierte. Aber er kannte halt zu diesem Zeitpunkt die Wahrheit nicht. Und er hat auch dann gesagt, wenn er gewusst hätte, wenn er die Wahrheit gekannt hätte, dann hätte er die Rolle ganz anders gespielt.
Ja, das glaube ich auch.
Ja. Für alle, die nicht wissen, was ein Stolperstein ist, das sind so kleine Gedenktafeln aus Messing. Mhm. Die werden zu Ehren von Opfern des Nationalsozialismus verlegt, die von den Nazis verfolgt oder ermordet wurden, die fliehen mussten oder die Konzentrationslager überlebt haben. Und die Stolpersteine, die werden meist vor dem letzten frei gewählten Wohnort der Person in den Gehweg eingelassen, also auf dem Boden. Und die sind mit dem Namen und mit Daten der Person versehen. Der erste Stolperstein, der wurde 1992 in Köln verlegt, vor dem Rathaus, zum Gedenken an den Beginn der Deportation von Sinti und Roma. Mittlerweile sind in 1200 deutschen Städten und Gemeinden Stolpersteine verlegt. Es gibt es aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Und wenn ihr das nächste Mal in der Stadt unterwegs seid, dann achtet doch mal auf den Gehweg. Vielleicht entdeckt ihr da ja auch den ein oder anderen Stolperstein.
Oh, das finde ich gut, weil ich glaube, es ist wichtig, die Geschichte in der Weise anzuerkennen, Fehler anzuerkennen, von einer Regierung als Vorbild.
Ja.
Von unserer heutigen Gesellschaft zu sagen, klar bringt das die Menschen nicht wieder und klar bringt das das nicht zurück, was wir kaputt gemacht haben, aber trotzdem, aber hier ist eine Erinnerung daran. Und diese ganzen Stolpersteine, die Masse und die Quantität an diesen Stolpersteinen, und also das finde ich eine gute Sache.
Das war die traurige Geschichte von Bruno Lüdtke.
Vielen Dank. Ich dachte, wir gehen auf eine ganz andere Reise. Also du hast mich auf genau die gleiche Reise quasi genommen, die eigentlich sein Erbe ist. Weil es ist leicht zu glauben, ne? Wenn du die richtigen Argumente hast. Und wenn ich dir glaube, ihm würde ich nicht glauben, dir würde ich glauben. Und dann, genau so war es ja damals für ihn, ne?
So war es, genau. Deshalb, es ist nicht immer alles so, wie es zu Anfang scheint.
Nee. Ja. Ach, was. Ja, was für eine gute Lektion und was für eine tolle Geschichte und was für eine interessante Geschichte, von der ich noch nie was gehört habe. Und wieder auch mal, wenn man so denkt, die ganzen individuellen Geschichten, die es gibt aus solchen extremen Zeiten, da sind ja auch Sachen, die man sich gar nicht vorstellen kann, wie genau solche Dinge, ne? Einfach die komplette Ausnutzung der Macht, die komplette Übernahme und die komplette Ausnutzung der Macht nach deinen eigenen Vorstellungen, die in dem Fall von den Nazis so falsch wie nur möglich sind.
Einfach schreckliche Menschen.
Ja, schreckliche Herrscher. Ja. Aber auf jeden Fall vielen Dank für diese sehr, sehr coole, in Anführungsstrichen, Geschichte.
Gerne. Hast du gesehen, Matthias Schweighöfer war bei Jimmy Fallon?
Nee, habe ich nicht gesehen. Was hat er da gemacht? Deswegen
und
war er da.
Bei Kelly Clarkson.
Echt?
Ja, der ist jetzt voll in Hollywood, hör mal. Ja, der hat einen neuen Film, Army of Thieves.
Auf Englisch? Echt? Cool.
Ist auf Netflix, kannst du dir mal angucken. Ich fand den
ganz
gut.
Hast du schon gesehen?
Ja.
Guck ich mir mal an. Und sprechen die da auch Englisch oder was?
Ist ein englischer Film.
Ja, okay. Ja, guck ich mir mal
ist
an.
Auf englischer Sprache, genau.
Cool. Und hast du das gesehen, seinen Auftritt bei Jimmy Fallon? War gut?
Ich fand es ganz souverän, ja. Also ich glaube, der will jetzt einen Oscar gewinnen, Kleine. Der ist auf dem Weg.
Ja, ist ja heutzutage auch alles viel, viel möglicher mit den ganzen Streaming-Services und wie das alles länderübergreifend ist und so, ne? Das ist ja eigentlich schon cool, also wo man produziert, ist ja eigentlich nicht nur noch L.A. oder New York oder selbst Berlin oder so, sondern du kannst ja eigentlich überall produzieren und das streamen, wenn es gut ist.
Ja.
Oder wenn du jemanden findest, der es gut findet. Ja, cool. Und ich denke, also Army of Thieves, ist das ein Action-Komödie? Action-Film?
Action. Aber seine Rollen sind ja meistens auch lustig angelegt. Also
ja, ich wollte gerade sagen, dann brechen wir ja auch ein bisschen so dieses Siegel, dass Deutsche nicht lustig sein können.
Ja.
Oder dass wir nur Filme über den Zweiten Weltkrieg machen dürfen. Und diesen ganzen Kram. Das ist ja schon cool, ne? Dass er so... Also das erinnert mich jetzt so ein bisschen, ich finde das immer so doof, wenn man das so sagt, aber so der deutsche Ryan Reynolds, der macht ja auch so seine ganzen Actionfilme und so, die macht er ja auch selber und streamt die und so mittlerweile. Wie hieß denn jetzt dieser eine Film, der jetzt gerade im Kino war, und der war aber auch auf Streaming.
Free Guy?
Free Guy. Free Guy, ja. Mit ihm und Jodie Comer, die von Killing Eve. Und hat er auch, er produziert auch, jetzt kommt noch ein Film raus mit ihm und Will Ferrell, ein Weihnachtsfilm, und dann macht er eine Pause. Der hat ja drei Töchter mit Blake Lively, und da muss er mal ein bisschen Zeit mit verbringen.
Genau.
Ja, aber finde ich cool. Gucke ich mir auf jeden Fall an.
Ja.
Und wir gucken uns zusammen Fantagiron an.
Okay, machen wir.
Ist bestimmt genau die gleiche, so ist ungefähr gleich.
Ich denke auch.
Ja. Ja, gut. Dann... Ich habe hier letztes Mal gesagt, als ich müde war, habe ich zu meinen Schauspielkollegen gesagt, ey, ich bin voll am Sack.
Ja, und?
Dann haben die gesagt, hä? Ist das eine Übersetzung aus dem Englischen? Und ich gesagt, nee, das sah man so auf Deutsch, aber die kannten das gar nicht.
Ja, das ist wieder unser Ebach-Palenberger Platt.
Ja, sag mir das hier nicht in Dresden und Berlin und so.
Also ich bin am Sack, sag ich auch.
Also für mich ist das ganz normal.
Ja, klar.
Ich bin voll am Sack.
Ja, ja.
Ja, ja, es kann mir ja mal jemand aus Dresden schreiben, wie man das hier so sagt.
Genau.
Ich bin voll am Sack, gleich. Whatever it is. Ich mache mal eine Umfrage auf Instagram. Okay, dann... Liebe Albträume, vergesst nicht, uns zu abonnieren und uns 5 Sterne zu geben und vielleicht sogar eine Bewertung zu hinterlassen.
Mhm.
Und vergesst nicht, so allen euren Freunden Bescheid zu sagen, dass unser Podcast existiert. Und vergesst nicht, nächsten Montag wieder reinzuhören.
Ganz genau, ihr habt es gehört. Also, danke fürs Zuhören. Und
gute Nacht nach Köln.
Und gute Nacht nach Dresden.